Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht in der Apostelgeschichte im 16. Kapitel. Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, aus europäischer Perspektive wird die Apostelgeschichte im 16. Kapitel spannend und interessant. Bis dahin, das spielt sich auf einem anderen Kontinent ab. Jetzt, ab dieser Stelle, die heute für die Predigt dran ist, geht es noch deutlicher als in der christlichen Mission von Anfang an um uns. Denn es ist ja doch ein gewisser Unterschied, ob der Herr Christus allgemein seine Jünger, seine Missionare, seine Kirche in alle Welt schickt. Oder ob die Missionare wirklich auch in alle Welt gehen und da ankommen und das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus tatsächlich verkündigen. Bei uns Menschen gibt es immer einen gewissen Zwiespalt zwischen Auftrag und erkannter eigener Aufgabe und der Erfüllung. Hier sehen wir, wie sich die Botschaft an alle Welt tatsächlich auf unserem Kontinent anfängt auszubreiten. Und damit das geschieht, greift der Heilige Geist recht deutlich ein in die Missionsarbeit des Apostels Paulus und derer, die mit ihm unterwegs sind. Sie sind unterwegs in der Provinz Asien, in der heutigen Türkei, weite Strecken zu Fuß und merken, dass ihnen die Predigt dort verwehrt wird. Es geht nicht. Der Heilige Geist lässt es ihnen nicht zu. So erfahren es Paulus und seine Mitarbeiter. Und dann machen sie sich weiter auf den Weg und stellen fest, auch die Wege, die von Europa wegführen, kommen nicht in Frage. Sie wollen sozusagen, lasst mich das geografisch indifferent sagen, nach rechts abbiegen in die Gegend von Bithynien. Aber auch das ist nicht möglich, sondern Gottes Geist nötigt sie nach Troas. Und da gibt es neue Weisung. Troas liegt Europa gewissermaßen schon gegenüber am Meer. Paulus hat nun nachts eine Erscheinung. Die wird fast technisch beschrieben in der Apostelgeschichte. Paulus sieht einen Mann aus Mazedonien. Romantische Vorstellung, wie der da am anderen, am europäischen Ufer steht und vielleicht winkt und ruft. Aber so kann es nicht gewesen sein. Das ist weit entfernt, wenigstens 100 Kilometer und mehrere große Inseln dazwischen. Aber Paulus sieht ganz deutlich und hört noch deutlicher, dass er gerufen wird. Komm herüber und hilf uns. Komm herüber und hilf uns, das ist der Ruf eines Kontinents, auf dem die Botschaft von Christus noch nicht unterwegs ist, auf dem Menschen noch keine Ahnung haben, dass es einen Heiland für die ganze Welt gibt, auf dem Menschen nur erst ahnen, dass wir angewiesen sind und bedürftig dessen, dass Gott uns hilft durch seinen Sohn Jesus Christus, dass Gott uns hilft durch sein lebendiges und lebensstiftendes und lebenserhaltendes Wort, dass Gott uns hilft durch seine Gegenwart und durch unser Miteinander in seinem Namen. Das fängt in dem Moment an mit diesem nächtlichen Hilferuf. Für Paulus völlig klar und für die, die mit ihm unterwegs sind, da ruft uns Gott. Sie sind gewiss, dass Gott sie berufen hat, das Evangelium in Mazedonien zu predigen. Und das ist der Sprung auf den anderen, auf unseren Kontinent. So traumhaft diese Erscheinung einem vorkommen möchte, das Weitere wird ganz konkret und ganz nüchtern beschrieben, wie das eben die Eigenart von Lukas ist, die Seereise nach Philippi mit Zwischenstopp auf einer Insel. Das erzählt sich jetzt und in der Apostelgeschichte viel schneller, als es getan ist. Es vergeht mehr als ein Tag, bis sie anfangen können, bis sie da sind und das erste Ziel erreichen. Und dann mag es dem aufmerksamen Leser der Apostelgeschichte vielleicht seltsam vorkommen, aber die Mission in Europa geht ganz genau so vonstatten wie in Asien. Es ist gar nichts anders. Es ist nichts Besonderes, sondern es sind Menschen hier wie dort, die warten auf die Botschaft von Jesus Christus. Und hier wie dort verfährt Paulus nach der bewährten Methode, dass er zunächst mal anknüpft an das, was an Glaubenserkenntnis vorhanden ist, was an Orientierungen da ist, was die Leute auch für geistliche Erfahrungen haben. Anknüpfung an die Versammlung der jüdischen Gemeinde am Sabbat. Die scheint in Philippi nicht mal eine ordentlich auffindbare Synagoge zu haben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es keine gibt, aber vielleicht weiß Paulus nicht und bringt nicht in Erfahrung, wo sie ist. Manchmal ist das ja bis heute so, dass Kirchen in wunderschönster Weise vorhanden sind, aber die Beschilderung ist schlecht. Manchmal helfen wir uns mit den modernen Schildern im Internet und da kommen tatsächlich Leute, die das finden und sagen, ich vermute, hier wird sonntags gebetet. Ich vermute, hier wird Gottesdienst gefeiert, da gehe ich mal hin. Ich vermute, hier wird Jesus Christus gepredigt, hier versammelt sich die Gemeinde. Paulus geht an den Fluss, weil er annimmt, dass da Menschen jüdischen Glaubens zum Gebet zusammenkommen. Draußen vor der Stadt und da setzt er sich hin und wartet, wer kommt. Und es kommen einige Frauen. Paulus sagt jetzt nicht, was keine Männer. Für uns ist das unerheblich, der Unterschied. In der christlichen Kirche ist es heute so, dass in der Regel eher mehr Frauen als Männer da sind und dass wir uns darüber freuen. Im jüdischen Gottesdienst ist es so, dass der Gottesdienst bzw. das Stattfinden des Gottesdienstes ganz erheblich davon abhängt, ob genügend Männer da sind. Aber Paulus stört sich nicht, im Gegenteil. Er redet mit denen, die da sind. Wunderbar. Und macht sich vorläufig keine Gedanken über etwaige Menschen, die nicht da sind. Das entspannt auch ganz erheblich. Paulus redet und besonders erwähnenswert unter den Frauen, die da sind, ist eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira. Jetzt haben wir die Adresse. Einigermaßen wissen, um wen es sich handelt, können erschließen, dass sie offensichtlich selber der Chef in ihrem Haus ist. Vielleicht verwitwet, vielleicht tapeziert der Mann unterm Esstisch, wir wissen es nicht, aber jedenfalls, sie hat maßgeblich zu entscheiden und zu sagen. Sie ist das gewöhnt durch ihr Geschäft, resolut, bodenständig, vernünftig. Und sie hört zu. Und das in ganz wunderbarer Weise. Lukas stellt fest, der Herr tat ihr das Herz auf. Also sie hört nicht so zu, dass es zum einen Ohr reingeht und zum anderen Ohr nach Bedarf den Kopf wieder verlassen kann, ohne irgendeinen Widerstand dazwischen, sondern sie hört mit dem Herzen zu. Und dass sie das kann, dafür sorgt Gott. Nicht maßgeblich der gute Wille der Lydia, nicht maßgeblich ihre persönliche Entscheidung, sondern Gottes Gabe. Der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Und sie hält sich daran. Sie findet Halt. Das, was dem Lukas selbstverständlich ist, kann er übergehen. Als sie dann getauft ist, mit ihrem Haus, da erzählt er die Geschichte weiter. Das Spannende aus unserer Sicht geschieht inzwischen. Lydia wird Christin. Lydia ergreift das Angebot, das Gott ihr in Jesus Christus macht. Lydia bekennt sich zum christlichen Glauben und zum Gott, der als Vater, Sohn und Heiliger Geist ihr dient. Und dann wird sie getauft und es ist ihr offensichtlich leicht gelungen, die zu ihrem Haus, zu ihrem Geschäft, zu ihrer Familie gehören, zu überzeugen, dass die Taufe für alle der richtige Weg ist. Es gibt heute in manchen Familien noch so Clan-Chefs. Unterschiedlich, wer das ist, aber das sind die entscheiden, was so die Eckdaten für alle Angehörigen sind. Das kann zum Beispiel eine tüchtige Großmutter sein. Nur mal als Beispiel. Nichts gegen die Großväter, aber die sind meistens freundlicher und zurückhaltender dann und nicht so sehr geneigt, das Leben auch noch der vierten Generation bestimmen zu wollen. Lydia ist jedenfalls die Frau, die das Zeug dazu hat, denen in ihrem Haus klarzumachen, dass das ein guter gemeinsamer Weg ist. Und sie wird getauft und dann lädt sie die entstehende Gemeinde in ihr Haus ein und sagt, komm zu mir und bleib da. Das Wirken des Geistes scheint gar nicht besonders, gar nicht unerwartet zu sein. Der Geist Gottes greift nicht in wesentlich neuer Art in die christliche Mission ein, sondern es setzt sich einfach fort, was der Herr Christus seiner Kirche von Anfang an allgemein aufgetragen hat. Und dementsprechend ist auch an der Beschreibung dieser ersten Bekehrung auf europäischem Boden nichts ungewöhnlich. Der Geist Gottes wirkt mit dem Wort. Und das wirkt so, dass Gottes Wirklichkeit Menschen ergreift und dass das um sich greift, dass sich das ausbreitet. Spannend finde ich einige Einzelheiten unseres Abschnitts. Wenn man aufmerksam liest, dann merkt man, dass ab dieser Stelle sich in der Apostelgeschichte das liest wie ein Augenzeugenbericht. Lukas wechselt die Erzählperson. Er redet von dem, was wir getan haben. Also der Erzähler Lukas ist dabei, ist engagiert, mit unterwegs, begeistert und ergriffen davon, dass er erleben darf, wie die Sache Christi weitergeht. Das erste namentlich bekannte neue Mitglied der Kirche in der Gemeinde in Philippi ist eine Frau. Der Bericht darüber wirkt nicht so, als ob das irgendwen gewundert hätte. Paulus kriegt heute gelegentlich das Etikett eines Frauenfeindes angeheftet. Also ich hefte ihm das nicht an, aber andere. Passt schlecht zu Texten wie diesen. Vielleicht doch etwas oberflächlich, wenn man ihn so festlegen wollte. Und Lydia ist die Herrin in ihrem Haus. Sie wird getauft mit ihrem Haus. Sie lädt die Missionare ein und sie nötigte uns. Mit diesem schönen Wort hört der Predigtabschnitt auf. Das heißt, sie wendet im Sinne der Gastfreundschaft quasi Gewalt an. In manchen Gegenden der Welt ist das üblich, schöne Gepflogenheit, dass man genötigt wird. Hier ist es vielleicht ein Schritt mehr, als das freundliche Nötigen doch zuzugreifen und als die korrespondierende Zurückhaltung dessen, der genötigt wird, dass der eben auch erst beim dritten Mal anbieten nimmt. In Deutschland ist das unterschiedlich. Hier wird, glaube ich, genötigt. Da, wo ich herkomme, auch, das passt gut. In Oberhessen. Oberhessen wird ganz entschieden genötigt, oder? In Berlin nicht. Und das heißt, Schwaben in Berlin sind in der latenten Gefahr zu verhungern, weil sie darauf warten und der Berliner denkt, aber wenn es auf dem Tisch steht, dann ist doch genug angeboten. Umgekehrt geht es den Berlinern im Schwabenland auch nicht immer gut mit diesem Wechsel der Umgebung. Aber hier geht es darum, wo die Gemeinde sesshaft wird. Und es geht darum, dass Lydia maßgeblich mitwirkt daran, dass die christliche Botschaft sich ausbreitet. Und das gegebenenfalls auch gegenüber das, was natürlich und angemessen scheinen mag, den Leuten, die es von außen betrachten. Die Apostel und Missionare bleiben bei ihr. Sie lassen sich einladen und sie machen damit deutlich, auf allen Kontinenten gehört die Kirche zusammen. Auf allen Kontinenten und an allen Orten sind wir beheimatet, da, wo Christen mit Jesus Christus auf dem Weg sind. Wo auch immer wir Gottesdienst feiern, wo auch immer wir zusammenkommen, zum Gebet, zum Hören auf Gottes Wort, zum Feiern der Gemeinschaft in Jesus Christus, da ist unsere Gemeinschaft in Wirklichkeit größer, als wir hier sehen. Normalerweise reden wir nicht über Abwesende. Wir sollten aber wissen, im Gottesdienst, dass mit uns zu Christus gehören alle, die an ihn glauben. In allen Kirchen und Gemeinden auf der ganzen Welt. Und das finde ich manchmal sehr tröstlich, wenn bei uns noch so 3 freie Plätze dazwischen sind oder 7. Oder wenn ich nachher woanders Gottesdienst feiere und die Zahl ist sehr viel kleiner, dann kann ich mir dazu denken, dass ich hier mit euch feiern durfte und darf gewiss sein, dass an anderen Orten die Christenheit eins ist mit uns. Eins in Jesus Christus. Eins im Gebet. Eins im Glauben. Durch Gottes Geist. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.